7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 14. März, und wir beschäftigen uns in dieser Folge mit der bevorstehenden 12. Kalenderwoche. Und da gibt es wieder einen Haufen spannender Themen, unter anderem die Veröffentlichung des Geschäftsberichts der UBS und die Bilanzpressekonferenz von RWE. Besonders im Fokus der Kapitalmärkte wird aber auch die Offenmarktausschusssitzung der US-Notenbank Federal Reserve stehen. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Martin Pirkel und Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Doch zunächst einmal wenden wir uns einem Thema zu, das in dieser Woche für einigen Wirbel gesorgt hat. Denn in den zurückliegenden Tagen ging es am Kapitalmarkt mal wieder häufig um Autoaktien und dabei auch um die Holding Porsche SE. Und hierzu begrüße ich meine Kollegin Sabine Reifenberger, die keinen Porsche fährt, soweit ich weiß.
Nee, ich fahre Fahrrad, aber die Gehaltsrunden kommen ja noch.
Ah. Sabine, dann wenden wir uns doch mal den Familien Porsche und Piëch zu, beziehungsweise der Holding, die von ihnen kontrolliert wird. Die hat kürzlich einen Nettoverlust von rund 20 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben. Das ist ein ganz schönes Brett und ein ziemlicher Rückschlag für den Großaktionär von Volkswagen und Porsche.
Ja, das war tatsächlich eine ziemliche Hiobsbotschaft. Es war allerdings auch keine völlige Überraschung, muss man sagen. Die Hauptursache für diesen Verlust sind Wertberichtigungen auf eben die Beteiligungen an Volkswagen und der Porsche AG. Die Porsche SE musste die Buchwerte dieser Kernpakete massiv nach unten korrigieren. Allein für die VW-Beteiligungen sind Abschreibungen um 19,9 Milliarden Euro angefallen und für Porsche um 3,4 Milliarden Euro, also ein Verlust im zweistelligen Milliardenbereich unterm Strich. Und das ist eine historische Dimension, muss man sagen. Unter den DAX-Konzernen hat die Deutsche Telekom 2002 einmal einen noch höheren Verlust nach Steuern von 25 Milliarden Euro verbuchen müssen, damals auch wegen Abschreibungen. Und der Gasimporteur Uniper ist mal in ähnliche Dimensionen vorgestoßen, 2022 mit einem Defizit von 19 Milliarden Euro wegen des Preisschocks nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Also ein ziemliches Brett, wie du gesagt hast.
Das sind tatsächlich heftige Ausmaße. Die Börse hat das ja dennoch eher unaufgeregt weggesteckt. Woran liegt das?
Also das lag zum einen daran, dass die Anleger auf eine solche Entwicklung ein Stück weit schon vorbereitet waren. Die Porsche SE hatte in den vergangenen Monaten schon mehrfach gewarnt, dass hohe Abschreibungen anstehen. Zum anderen sind auch die Abschreibungen nicht zahlungswirksam. Also eine Krise im Sinne einer existenziellen Bedrohung, die gibt es da jetzt nicht.
Okay, also wenn es nicht existenziell ist, ist fein, aber dennoch sieht es bei den beiden Kernbeteiligungen nicht so rosig aus. Weitere Abschreibungen sind nicht ausgeschlossen, oder?
Das kann man in der Tat nicht ausschließen. Volkswagen als die eine große Beteiligung hat ja auch gerade die Jahrespressekonferenz abgehalten und auf ein schwieriges Jahr 2025 schon eingestimmt. Der Konzern leidet unter einer Nachfrageflaute und VW traut sich zwar ein Umsatzwachstum und eine Gewinnsteigerung zu, aber dem langfristigen Margenziel, die Marge soll bis 2030 bei 9-11% liegen, dem kommen sie tatsächlich nicht deutlich näher. Und diese schwierige Lage bekommen auch die Aktionäre zu spüren. Die Dividende von Volkswagen wird für 2024 um 30% niedriger ausfallen wohl als im Vorjahr. Und die Porsche AG als zweite große Beteiligung, die wird wegen des schwierigeren Umfelds für die kommenden Jahre ebenfalls etwas vorsichtiger und hat die Erwartung an die Umsatzrendite etwas nach unten korrigiert. Die soll jetzt zum Ende dieses Jahrzehnts bei 15-17% liegen. Man war vorher von 2 Prozentpunkten mehr ausgegangen. Die Dividende immerhin bleibt bei der Porsche AG aber erstmal stabil.
Nun wenden wir uns einem Ereignis zu, das wie erwähnt in der kommenden Woche in besonderem Fokus stehen wird, nämlich die Zinssitzung der Federal Reserve. Und zu diesem Thema begrüße ich unseren währungspolitischen Korrespondenten Martin Pirkel. Hallo Martin.
Grüß dich, Franz.
Martin, es gilt ja als sicher, dass der Offenmarktausschuss der Fed in der kommenden Woche die Zinspause fortsetzen wird. Soweit so gut. Doch das Konjunkturklima in den USA ist derzeit von Angst und Unsicherheit geprägt. Was bedeutet das für die weiteren Aussichten?
Ja, grundsätzlich ist die Lage bei der FED so, dass sie damit rechnet, im weiteren Jahresverlauf den Leitzins zu senken, aber sie eben noch weitere Anzeichen sehen will, dass die Inflation nachlässt oder der Arbeitsmarkt unerwünscht schwach wird, weil die FED hat ja ein duales Mandat, das eben neben Preisstabilität auch auf die Vollbeschäftigung abzielt. Heißt, wie von dir angesprochen, für die kommende Woche dürfte es noch keine Zinssenkung geben, aber die Chancen sind da, dass es eben im weiteren Jahresverlauf welche gibt. Das hängt aber viel von der angesprochenen Unsicherheit auch ab, wie es da weitergeht, weil eben es Anzeichen gibt auch, dass die Konjunktur vielleicht in den USA schwächer wird als zuletzt noch gedacht.
Okay, also das klingt nach sehr viel Verunsicherung. Was ist denn der Ursprung davon?
Ja, also das muss man schon so sagen. Die Ursache sitzt eindeutig im Weißen Haus mit Donald Trump. Vor allem dieser Zickzackkurs, den er bei den Zöllen fährt, die verunsichert Unternehmen, aber auch teilweise Verbraucher, weil er jetzt ständig Zölle ankündigt, die dann kurzfristig wieder einkassiert und dann wieder erneut mit Zöllen droht. Es ist also schwer absehbar, was genau bei der Zollthematik passiert. Und die Unsicherheit ist auch deshalb so groß, weil eben die Auswirkungen von Trumps Wirtschaftspolitik nicht so ganz klar sind, weil sie eben in verschiedene Richtungen wirken. Die Zölle an sich könnten die Inflation in den USA nämlich deutlich verstärken, was wiederum für weniger Zinssenkungen sprechen würde von der FED oder sogar, dass das Thema ganz von der Agenda der Notenbank verschwindet. Umgekehrt könnte Trump aber eben auch eine Rezession in den USA auslösen durch den angesprochenen Zickzackkurs und die Verunsicherung. Und eine Rezession wiederum mit Folgen für den Arbeitsmarkt würde eigentlich für eine lockere Geldpolitik der FED sprechen.
Er hat ja zuletzt Rezessionen tatsächlich nicht mehr ausschließen wollen, aber insgesamt gibt er sich ja optimistisch, der Donald Trump. Wie schätzen die Notenbanker die Lage und die Perspektiven ein?
Ja, zuletzt haben sich einige Notenbanker der FED geäußert, dass sie durchaus Anzeichen sehen, dass sich die Konjunktur abschwächt in den kommenden Monaten und sie eben deshalb auch Spielraum sehen für Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf. Und auch in Gesprächen mit Ökonomen, die ich so führe, kommt die Einschätzung zum Ausdruck, dass eben die US-Konjunktur stark abkühlen dürfte erstmal und eventuell sogar in eine Rezession abrutschen könnte. Und wie du eben schon erwähnt hast, selbst Donald Trump schließt das ja inzwischen nicht mehr aus und bezeichnet das quasi als Preis für seine Reform, wenn die USA erstmal in eine Rezession rutschen würde.
Okay, da haben sich da ein paar Notenbanker schon geäußert. Welche Signale kommen denn mit Blick auf die Zinspolitik von der Fed? Womit rechnest du im weiteren Jahresverlauf?
Ja, aktuell stehen die Zeichen schon auf Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf. Es ist nicht so ganz klar, wann sie kommt. Mai oder Juni gelten da als mögliche Zeitpunkte. Einige Ökonomen und auch Notenbanker tendieren aktuell Richtung Mai. Tatsächlich schon, was früherer Zeitpunkt wäre als noch vor ein paar Monaten gedacht. Das liegt eben auch an der schwächeren US-Wirtschaft, die sich anbahnt.
Okay, lass uns dann auch nochmal einen Blick werfen auf andere Notenbanken. In der kommenden Woche stehen ja auch noch die Zinsentscheide von Bank of England und Bank of Japan an. Worauf müssen sich die Märkte da einstellen?
Ja, die Bank of England steuert grundsätzlich ebenso wie die Fed auf eine Zinssenkung zu, aber gleiches Szenario auch noch nicht in der kommenden Woche. Dafür ist die Inflation in Großbritannien einfach noch viel zu hoch. Die ist zum Jahresauftakt sogar auf 3% gestiegen. Aber man geht davon aus, dass die Bank of England im weiteren Jahresverlauf eben senken könnte. Aber man wird jetzt erstmal auch da abwarten wollen, wie die Zollpolitik der USA ausfällt und auch wie sich das auf die britische Wirtschaft und die Inflation eben auswirkt. Und Japan hast du gerade auch angesprochen als eine Notenbank, die ja in der kommenden Woche dran ist mit einem Zinsentscheid. Und da ist die Situation schon eine gänzlich andere als bei den Notenbanken in den anderen vollentwickelten Volkswirtschaften. Denn in Japan ist die Notenbank auf Kurs Richtung Zinserhöhung und eben nicht Zinssenkung. Das liegt eben daran, dass das Lohnwachstum sich verstärkt und generell der Inflationsdruck zunimmt. Analysten gehen aber eher nicht davon aus, dass bereits in der kommenden Woche schon eine Zinserhöhung anstehen wird, sondern die Notenbank vielleicht erstmal abwartet, auch hier, wie sich der Zollkonflikt auf die Preisentwicklung und die Konjunktur in Japan auswirkt.
Also ein völlig anderes Bild also in Japan. Dann lass uns doch bitte auch noch mal einen Blick auf die EZB werfen. In dieser Woche fand ja die Veranstaltung ECB and its Watchers statt. Welche Erkenntnisse hast du von dort mitgebracht?
Ja, ich fand drei Dinge besonders interessant. Bei der EZB steht ja in diesem Jahr eine Strategieüberprüfung an. Schon jetzt ist klar, das geht aus Äußerungen hervor, jetzt nicht nur von der angesprochenen Konferenz, sondern schon davor, dass die EZB ihr Inflationsziel von mittelfristig 2% nicht antasten wird. Aber dennoch fand ich die Aussage von Christine Lagarde bei ECB und Needs Watchers interessant, als sie sich zum Inflationsziel insgesamt geäußert hat. Sie hat nämlich gesagt, dass das aktuelle Ziel ja nicht bedeutet, dass die Inflation jeden Monat bei exakt 2% liegen soll und dass das auch gar nicht realisierbar ist, sondern dass das Ziel eben der EZB sei, wenn die Inflation darüber oder darunter liegt, dass sie dann Richtung 2% wieder konvergiert. Und das ist für mich ein Signal, dass die EZB vielleicht in der Zukunft bereit ist zu tolerieren, wenn es etwas länger dauert, bis die Inflation wieder bei 2% liegt nach einer Abweichung. Das ist ein Punkt, den ich interessant fand. Ansonsten scheint die EZB besorgt zu sein oder zumindest leicht besorgt zu sein, was die Inflationserwartungen der Verbraucher in der Eurozone betrifft. Da hat Lagarde nochmal thematisiert, dass eben die Inflationserfahrung der vergangenen Jahre mit den hohen Preisen dazu geführt hat, dass die Verbraucher aktuell sehr sensibel auf Preiserhöhungen reagieren und dann die Inflationserwartungen stärker steigen, als das vielleicht in der Vergangenheit bei Preiserhöhungen der Fall war. Und dass man das eben gut monitoren müsste, weil Inflationserwartungen eben auch für die Ausrichtung der Geldpolitik wichtig sind. Und der dritte Punkt, den ich auch noch interessant fand, die bereits angesprochene globale Unsicherheit, die ja auch nicht nur von den USA ausgeht, beschäftigt natürlich auch die EZB. Und da scheint es darauf hinauszulaufen, dass die Notenbank jetzt noch stärker, als bereits aktuell der Fall, in Szenarien denken möchte. Heißt, verschiedene Szenarien aufstellt und sich dann überlegt, wie sieht denn die optimale Geldpolitik in dem jeweiligen Szenario aus? Also, dass man eben ein bisschen wegkommt von diesem Hauptszenario, das sind jetzt unsere Inflationsprognosen, und sondern eben verschiedene Modelle fährt.
Ja, das ist auch sehr, sehr interessant. Vielen Dank, Martin, für diesen Überblick über das, was die Notenbanken insgesamt bewegt und natürlich insbesondere die Fed.
Ja, gerne.
Daneben gibt es in der anstehenden Woche noch weitere spannende Termine. Direkt am Montag veröffentlicht die UBS den Jahresbericht 2024. Und unser Schweizer Korrespondent Dani Zulauf hat schon angekündigt, dass da ein Thema ganz besonders im Fokus stehen dürfte, Sabine. Stichwort Vorstandsvergütung.
Genau, die Bezüge von CEO Sergio Ermotti, die interessieren die Anleger ganz besonders. Das Ergebnis der UBS ist ja seit Februar schon bekannt. Die Bank hat im vergangenen Jahr 5,1 Milliarden Dollar verdient. Das war nach Einschätzung der Analysten ein solides Ergebnis. Vor allem das Schlussquartal lief besser als erwartet. Und der Geschäftsbericht, der jetzt am Montag kommt, der gibt dann Auskunft darüber, was die Vorstände verdient haben und auch, wie sich ihre Boni entwickelt haben.
Na, da hat ja CEO Ermotti im vergangenen Jahr schon die Latte ziemlich hochgelegt.
Ja, das stimmt. Der hat für 9 Monate 2023 die Summe von 14,4 Millionen Schweizer Franken eingestrichen. Daraufhin ging ein Sturm der Entrüstung durch die Schweiz und der Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher, der hat die Entscheidung damals aber vehement verteidigt.
Mit welchem Argument?
Also er hat den Aktionären erklärt, dass Ermotti als CEO dabei sei, die schwierigste Aufgabe in der Finanzwelt zu lösen, und dafür dürfe er dann wohl doch auch 10% mehr verdienen als sein Vorgänger. In diesem Jahr dürfte die Argumentation allerdings etwas schwieriger werden. Zuletzt hat die UBS schon angedeutet, dass die Aktionäre womöglich den Gürtel enger schnallen müssen. Der Grund dafür sind verschärfte Kapitalauflagen in der Schweiz. Und sollten die Aktionäre auf Diät gesetzt werden, dann dürften sie wohl auch den Argumenten für üppige CEO-Bezüge eher schwerer zugänglich sein.
Am Donnerstag legt der Energieversorger RWE seinen Geschäftsbericht für 2024 vor. Und da steht eine interessante Frage besonders im Mittelpunkt. Wohin mit dem Geld?
Ja, schwierige Frage. Möglich scheinen derzeit zwei Optionen. Option A, RWE könnte künftig mehr Geld in Aktienrückkäufe stecken. Oder Option B, es könnten mehr Mittel in den Ausbau des Erzeugungsportfolios fließen. Die Investoren hoffen, dass da die Richtung am Donnerstag etwas klarer ist.
Aber RWE hatte doch erst im November einen Aktienrückkauf angekündigt, um den Kurs zu stimulieren.
Genau, da hat RWE gesagt, dass man für 1,5 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen will und das über einen Zeitraum von bis zu 18 Monaten. Und im Gegenzug sollen aber geplante Investitionen zeitlich stärker gestreckt werden. Damit will RWE eine bessere Kapitalallokation schaffen, heißt es. Nach dem Regierungswechsel in den USA ist man von Verzögerungen im US-Offshore-Windmarkt ausgegangen. Außerdem läuft auch der Wasserstoffhochlauf hier in Europa langsamer als gedacht. Das hat laut RWE das Rendite-Risikoprofil von diesen Investitionen verändert. Und deshalb wird dieses Kapital jetzt also zeitlich etwas anders allokiert.
Okay, und wie geht es dann in den nächsten Jahren weiter?
Also Der Konzern betont, dass man trotz allem in den nächsten Jahren Milliarden in den Ausbau des grünen Portfolios stecken will. Allerdings wird sich der Investitionspfad eben auf der Zeitachse etwas nach hinten schieben. 2025 und 2026 will RWE jetzt im Schnitt 7 Milliarden Euro investieren. Da hatte man bis 2030 im Schnitt 8 Milliarden Euro jährlich vorgesehen. Und insgesamt waren bis 2030 Investitionen von 55 Milliarden Euro angekündigt. Das wird jetzt wohl etwas weniger.
Was sagen denn die Marktbeobachter dazu?
Also da muss man schon sagen, so ein bisschen hat RWE mit dieser Ankündigung die Büchse der Pandora geöffnet, denn es gibt schon erste Analystenstimmen, die davon ausgehen, dass RWE jetzt die Investitionen weiter kürzen und stattdessen eben stärker auf Aktienrückkäufe setzen könnte. Die Antwort hängt wohl auch von den politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen ab, also zum Beispiel für den Bau von flexiblen Kraftwerken in Deutschland und auch von den energiepolitischen Entwicklungen in den USA.
Und nun zu dem, was die anstehende Woche darüber hinaus noch zu bieten hat. Am Montag findet in Brüssel die Konferenz An der Seite Syriens statt. In der belgischen Hauptstadt treffen sich zudem die Außenminister der Europäischen Union sowie die Minister für Energie und die für Verkehr. In Paris legt der OECD den Zwischenbericht zum Wirtschaftsausblick vor. In Amsterdam startet der zweitägige VDMA European Summit 2025 mit dem Motto Engineering the Future. In München wird die Jahrespressekonferenz der Bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken abgehalten. Und ebenfalls in der bayerischen Landeshauptstadt gibt es eine Pressekonferenz zur IFO-Konjunkturprognose für das Frühjahr mit IFO-Präsident Clemens Fuest und IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Am Dienstag wird am Bundesgerichtshof BGH in Karlsruhe eine Entscheidung zur überragenden marktübergreifenden Bedeutung von Apple erwartet. Zudem wird am BGH zur Haftung einer Wertpapiersammelbank für das Einfrieren von Wertpapieren einer iranischen Bank verhandelt. In Frankfurt findet die Bilanzpressekonferenz des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands DSGV statt. In Brüssel gibt es die Financing Europe Conference. Und in Berlin wird eine Sondersitzung des Bundestags zur zweiten und dritten Lesung der von CDU, CSU und SPD vorgeschlagenen Finanzpakete durchgeführt. Am Mittwoch stellt der Bundesverband öffentlicher Banken Deutschlands, FÖB, seine Aktienmarktprognose vor. Und es erfolgt nicht nur der Zinsentscheid der Federal Reserve, sondern auch, wie erwähnt, einer von der Bank of Japan. Am Donnerstag sind die Börsen in Japan wegen eines Feiertags geschlossen. In Brüssel findet eine Anhörung von EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Wirtschafts- und Finanzausschuss des Europäischen Parlaments statt. Ebenfalls in Brüssel trifft sich der Europäische Rat. Das Treffen geht bis Freitag. Das Bundesfinanzministerium veröffentlicht den Monatsbericht März mit der Entwicklung der Steuereinnahmen im Februar in Berlin. Zudem gibt es einige Zinsentscheide, nämlich von der Bank of China, der Bank of England, der Schweizerischen Nationalbank und der Schwedischen Reichsbank. Zum Wochenabschluss ist großer Verfallstag, der sogenannte Hexensabbat, für Aktienindexoptionen und Futures an der Eurex. Und es kommt der Zinsentscheid der russischen Notenbank. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 13. März, 17 Uhr. Die aktuellen Themen und Angebote der Börsenzeitung finden Sie mitsamt Links und weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und erholen Sie sich gut am bevorstehenden Wochenende, damit Sie am Montag dann St. Patrick's Day angemessen feiern können. Alles Gute.
Auch von mir. Wir freuen uns, wenn Sie nächsten Freitag wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.